Wir sind zurück. Hier ist die ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands.
In den nächsten drei Ausgaben geht es um den Fachkräftemangel, Bedrohung oder Märchen und vor allem, was tun?
Ja, wie immer aufgeteilt in drei Teile. Im ersten Teil, da diskutieren Rebecca Peron und ich über das Thema. Und damit erstmal herzlich willkommen, Rebecca, hallo.
Ja, hallo Christian. Christian Erhardt, wie immer an meiner Seite in allen drei Teilen. Wenn wir beiden heute das Thema ausdiskutiert haben, holen wir uns im zweiten Teil unseren sachkundigen Einwohner dazu. Da wissen wir auch schon ganz genau, wen wir da nehmen. Mhm. Und besprechen unsere Thesen und vieles mehr mit ihm.
Und ich bin fest davon überzeugt, nach zwei internen Runden sind wir dann stark genug, um rauszugehen in die überfraktionelle Diskussion. Im dritten Teil, da sprechen wir dann wieder mit drei Experten zum Thema, die aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln kommen.
Genau, also los geht's. Ich beginne mal mit den harten Fakten.
Na dann, leg mal los.
Also, in Deutschlands Rathäusern geht laut Berechnungen in den nächsten 10 Jahren jeder dritte Beschäftigte in Ruhestand. Beim Nachwuchs sieht es hingegen im öffentlichen Dienst generell gar nicht so gut aus. Es kommen deutlich weniger Leute nach, als in Ruhestand gehen. Prognosen sagen, schon 2030, also in 6 Jahren, werden wir rund 730.000 offene Stellen haben. Laut Deutschem Städtetag vergrößert sich die Personallücke von heute knapp 4% auf dann fast 16% aller Beschäftigten.
Und auch gleichzeitig, auch das kommt vom Deutschen Städtetag, klare Prognose, die Kommunen werden in wenigen Jahren vielfach in digitalen Prozessen ihre Aufgaben erledigen und sprich in weiten Bereichen ihre Dienstleistungen eben auch digital anbieten. Ich sage mal nur Stichwort Online-Zugangsgesetz, auch wenn wir alle nicht wissen, wann es denn endlich mal kommt. Aber bleibt ja so ein bisschen die Frage, wie viele dieser über 700.000 dann nicht mehr besetzten Stellen brauchen die Verwaltungen dann überhaupt noch?
Dazu gibt es natürlich auch schon eine ganze Menge Überlegungen. Einige Prozesse sollen in Zukunft tatsächlich mit KI-Programmen oder auch anderen Softwarelösungen erledigt werden können. Bei vielen Aufgaben wird es dann so sein, dass Beschäftigte sie entweder generell einfach schneller bearbeiten können oder dass sie eben komplett automatisch ablaufen. Eine Studie sagt, dass alleine mit der generativen künstlichen Intelligenz der Fachkräftemangel in Deutschlands Verwaltung dann um bis zu 165.000 Personen reduziert werden kann. Aber zum einen kann man eben nicht so ganz genau sagen, wie schnell das umsetzbar ist. Und zum anderen reden wir eben von gut 150.000 Stellen und nicht von fast 750.000.
Wenn wir über KI reden, dann fällt mir immer sofort, wir hatten ihn ja auch hier schon in unserem Podcast, unser Kolumnist und Digitalpionier Franz Reinhard Hubble ein. Der hat jetzt gerade die neue Kolumne abgeliefert, nachzulesen in der November-Printausgabe von Kommunal. Da sagt er wörtlich, den Fachkräftemangel löst KI nicht. Wir kommen nicht umhin zu hinterfragen, welche Aufgaben der Staat wirklich übernehmen muss. Auch eine spannende Diskussion, oder?
Auf jeden Fall. Ich würde das Zitat nochmal kurz weiterführen. Wie kann staatliches und kommunales Handeln in Form einer umfassenden Kooperation zwischen Staat und Kommunen gestaltet werden? Er ist der Meinung, es braucht dafür einen umfassenden Wandel und eine grundlegende Modernisierung der Verwaltung. Und KI kann davon dann seiner Ansicht nach eben auch nur ein Baustein sein. Er gibt den staatlichen Ebenen also eine Menge Hausaufgaben auf.
Okay, und jetzt sind wir natürlich schon ziemlich tief drin. Ich sage aber mal so etwas genereller, völlig unabhängig davon, wie viele Mitarbeiter jetzt die Rathäuser künftig so ganz genau benötigen. Ich meine, eins ist ja zumindest, glaube ich, grundsätzlich klar. So oder so müssen auch Kommunen, glaube ich, verstärkt auf die Suche nach den Mitarbeitern von morgen gehen. Weil ich sage mal, die Zeit, in der sich Städte und Gemeinden von Einsparrunde zu Einsparrunde irgendwie gequält haben, dann ja auch ganz oft auf das Thema Ausbildung sogar weitgehend verzichtet haben. Ich glaube, da sind wir uns einig, das ist definitiv vorbei.
Ja, das ganz klar. Wenn wir jetzt quasi am Anfang starten, dann denke ich mal, ist das Thema Finanzielles auch ganz wichtig. Das wird ja häufig angeführt, wenn es um die Attraktivität des öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber geht, ne, dass die Bezahlung eben deutlich geringer ist in vielen Berufen als in der freien Wirtschaft, wenn man jetzt zum Beispiel an Felder denkt wie Ingenieursberufe oder IT. Da stellt sich dann eben schon die Frage, ist das Tarifsystem, das wir im öffentlichen Dienst haben, überhaupt wettbewerbsfähig gegen die freie Wirtschaft? Kann das erfolgreich sein? Denn wenn das nicht der Fall sein sollte, können wir die Diskussion hier eigentlich auch schon beenden, denn dann gibt es ja auch eigentlich keine Hoffnung darauf, die Beschäftigten zu finden, die im Moment fehlen, oder?
Ja, ja, sehe ich genauso. Ich meine, wer Fachkräftemangel bedauert, der muss ja erst einmal sowieso wissen, Verwaltung von gestern ist definitiv nicht die Lösung von morgen. Wobei, weil du das Thema Geld ansprichst, ich stelle schon auch fest, dass viele Kommunen die Möglichkeiten, die dieser Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes grundsätzlich mittlerweile bietet, auch nicht ausgenutzt wird. Also da gibt es zum Beispiel Prämien oberhalb der entsprechend ausgeschriebenen Entgeltgruppen. Die sind inzwischen im Wege, das nennt sich dann Fachkräftezulage, für ein ziemlich breites Spektrum sogar möglich. Dann gibt es auch verkürzte Stufenlaufzeiten, die häufiger werden. Und so IT-Zulagen, gerade übrigens für kleinere Kommunen, finde ich, wäre das eine hervorragende Möglichkeit, Fachkräfte zu binden beziehungsweise auch abzuwerben aus der Privatwirtschaft. Das wird bisher, finde ich, sehr selten genutzt. Ich glaube, das ist auch vielen gar nicht so bekannt ist. Aber am Ende bleibt für mich trotzdem so ein bisschen die Frage, ist Geld wirklich die entscheidende Triebfeder für das Gewinnen der Fachkräfte von morgen oder sind es nicht ganz andere Punkte?
Ja, da sprichst du was Wichtiges an, finde ich auch. Zum Beispiel das ganze Thema moderner Arbeitsplatz oder auch New Work. Das ist ja gerade in der jüngeren Generation vielen sehr wichtig, ne? Flexiblere Arbeitszeiten, Homeoffice oder auch Remote Office, all diese Thematiken haben ja viel mehr Attraktivität für die jüngere Generation zu tun. Und was wir auch wissen, eine Grundsatzentscheidung schon lange, gehe ich in den öffentlichen Dienst oder nicht, hat für viele Menschen eben auch mit der Sicherheit zu tun, die der öffentliche Dienst bietet. Aber auch mit einer klar geregelten und sicheren Struktur, ne? Also Gehaltserhöhung und Beförderung sind eben im öffentlichen Dienst nicht so ein offener Kampf wie in der freien Wirtschaft, sondern eben relativ klar geregelt. Und auch das schätzen eben viele Menschen, dass man eben diesen definierten Gang hat.
Ja, klar. Und ich meine, es gibt natürlich so Sachen, die sind, glaube ich, auch problemlos akzeptiert, wenn ich über Teilzeit für junge Mütter nachdenke, auch übrigens in der Privatwirtschaft, Pflegezeiten für Angehörige. Ich glaube, das alles trifft auf Verständnis. Mhm. Aber ich habe dann den Eindruck, dann hört es ziemlich bald auf, zumindest in der Privatwirtschaft. Und da stellt sich die Frage, ob das im Rathaus wirklich anders ist. Klar, die rechtlichen Möglichkeiten, das hast du angesprochen, die sind da. Aber es geht mir mehr so um die Frage, zum Beispiel, wenn jemand in Teilzeit geht, hat er ein Rückkehrrecht jederzeit in Vollzeit beispielsweise. Aber wie groß ist da neben der rechtlichen Möglichkeit eigentlich die Akzeptanz der Kollegen und insbesondere natürlich der Vorgesetzten auch in der Verwaltung?
Also ich sag mal, bei der Menge an Einblick, die ich habe, glaube ich schon, dass das Mindset in den Kommunen da tatsächlich ein anderes ist. Ich kenne auch aus meinem privaten Umfeld Menschen, die tatsächlich aus der freien Wirtschaft in den öffentlichen Dienst gewechselt sind, aus genau solchen Gründen und auch Gehaltseinbußen in Kauf genommen haben. Und dazu kommt auch noch, dass gerade jüngere Menschen auch heutzutage eine Arbeit suchen, die für sie sinnstiftend ist. Und das kriegt man ja selten irgendwo so sehr wie in der Kommune, wo du direkt den Nutzen von dem, was du tust, auf die Menschen vor Ort sehen kannst. Und insgesamt sieht die Arbeitswelt für Menschen, die heute einsteigen, ja auch ganz anders aus als noch vor 10 oder 20 Jahren. Ort und Dauer der Arbeit sind viel flexibler als früher. Die Trennlinie zwischen Arbeit und Privatleben ist überhaupt gar nicht mehr so stark da wie früher. Und Einkommen und Status werden in vielen Kreisen auch viel weniger besprochen als jetzt die Frage, was bewirkt meine Arbeit eigentlich, die ich im Beruf tue? Und wenn man sich das alles ansieht, denke ich, müssten die Kommunen eigentlich eine relativ gute Chance haben, wenn sie sich richtig positionieren.
Ja, da bin ich völlig bei dir. Dieses Sinnstiften, ich meine, wo gibt es mehr sinnstiftend als in der Kommune, wo ich es wirklich direkt vor Ort sehe. Und deswegen finde ich es auch ganz spannend. Ich will da mal in so ein paar Kampagnen einsteigen. Kommunen tun ja auch schon ganz schön viel. Ich meine, wir haben jetzt gerade so ein bisschen über die Probleme drumherum geredet, aber es gibt ja jede Menge Kampagnen, genau, die diese Vorteile wirklich herausstellen. Zum Beispiel in Brandenburg hier bei mir habe ich es gesehen, schon seit ein paar Jahren gibt es da im Sommer immer so ein, ja, VW Bulli ist das, steht drauf, Brandenburg will dich, hier hat Ausbildung Zukunft. Der Bus bringt dann Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten im öffentlichen Dienst in der Region direkt eben in die Dörfer. Und ein anderes Beispiel, Landkreis Haßberge, da werden schon seit, ich glaube 2019, also kurz vor Corona, hat es dann glaube ich zwischendurch mal eine Pause gegeben, gibt es so eine Aktion, Jobentdecker nennt sich das, gesucht. Da können Jugendliche 4 Wochen lang in den Ferien über ein ja 3-tägiges Mini-Praktikum in Unternehmen reinschnuppern. Also kommunale Unternehmen in der Regel. Und die Erfahrung, das finde ich das eigentlich Spannende, die bloggen sie dann für alle anderen auf dieser Jobentdecker-Homepage. Also eigentlich ein ganz spannendes Projekt, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt wirklich schon einige gute Recruitment-Kampagnen. Wir haben ja auch über viele schon berichtet. Da gibt's dann auch so kleinere das ist schon eine Plakataktion, kann ja Aufsehen erregen. Also die Stadtwerke am See zum Beispiel waren letztes Jahr viel in den Medien mit so einer Plakatkampagne. Das stand dann drauf, was sind ihre Stärken und Schwächen? Und daneben hat man so einen Gähn-Emoji gesehen und darunter dann den Text, Schluss mit dem Bewerbungsblabla, denn wir bewerben uns bei Ihnen. Und der mit dem Personalchef vom Stadtwerk am See haben wir dann auch gesprochen, der uns gesagt hat, dieser Ansatz bildet eben auch viel mehr die Realität ab, die sie vor Ort haben. Denn am Ende sind wirklich sie es, die sich bewerben müssen um die Fachkräfte und eben nicht andersrum. Und ja, dann gibt es eben auch noch andere Ansätze. Die Stadt Koblenz zum Beispiel wirbt um neue Fachkräfte mit betrieblichen Zusatzleistungen. Die geben Prämien bei Weiterempfehlungen oder auch sowas wie Neugeborenengeschenke zur Geburt eines Kindes. Das sind ja auch alles Dinge, die Anreize liefern können.
Ja, klar, davon gibt's, weil du gerade Plakatkampagne ansprachst, ja wirklich viele Aktionen. Was mir so im Gedächtnis geblieben ist, was ich ganz toll fand, war von der Stadt Bonn. Die haben nämlich noch was anderes gemacht. Die haben ihre eigenen Mitarbeiter Werbung für sich machen lassen. Da gab's so ein schönes Plakat, das fand ich besonders schön. Klarspüler stand da drauf. Da ging's um Achim Höcherl. Das weiß ich noch, mit dem haben wir gesprochen. Der ist in Bonn zuständig als Abwassertechniker. So. Und der hat sich für eine Kampagne dann aufs Surfbrett geschwungen und macht eben Werbung als dieser Klarspüler. Ich finde, die Kampagne ist vor allem nicht nur witzig, die erzeugt natürlich auch unheimlich viel Aufmerksamkeit, eben auch weit über die Stadt hinaus. Wir haben es ja auch bundesweit bei uns in Kommunal dann als Anzeige mal gezeigt.
Genau. Ja, und noch wichtiger als wie das die Suche nach Leuten verbessert, finde ich da aber auch die Botschaft, die Kampagne nach innen hat. Ne? Ich bin mir total sicher, dass jetzt so Leute wie Herr Höcherl das nicht so schnell vergessen werden. Da wird halt weiter drüber geredet. Und so eine Kampagne, bei der die Beschäftigten in den Mittelpunkt gestellt werden, die sorgt ja auch für einen gewissen Stolz auf die eigene Arbeit und ein Identifikationsgefühl mit dem Arbeitgeber. Und ja, die Beschäftigten selbst sind dann eben die beste Werbung für die Stadt. Und das hat die Stadt Bonn an der Stelle verstanden.
Naja, sie nehmen einfach ihre Mitarbeiter mit. Das kann im Übrigen kein Roboter, keine KI leisten. Ist einfach authentisch. Und ich finde deswegen diese Ansätze auch, die aus den Kommunen kommen, so wahnsinnig spannend. Aber dabei bleibe ich und das müssen wir schon auch noch ansprechen, finde ich. Natürlich muss der öffentliche Dienst nicht nur mit solchen Kampagnen, sondern auch mit vielen anderen Dingen eben noch gegensteuern. Da reden wir über Erhöhung der Erwerbsquote, mehr Motivation für Vollzeit vor allem, Qualifizierung natürlich das ganze Thema. Also da sind schon noch eine ganze Reihe anderer Punkte, glaube ich, zu klären, oder?
Das erinnert mich an deinen Leitartikel mit dem Titel Das bequeme Märchen vom Fachkräftemangel.
Mit Fragezeichen aber.
Ja, genau. Waren das da die Punkte, die du damals gemeint hast oder wo hast du da das bequeme Märchen genau gesehen?
Ja, ich sehe vor allem immer viele Ausreden, wenn es um den Fachkräftemangel geht. Immer wenn es um eine verfehlte Personalpolitik geht, kommt sofort Fachkräftemangel. Das ist so zum Modewort, finde ich, für alle Probleme irgendwie auf dem Arbeitsmarkt geworden. Ich mache mal nur ein Beispiel. Die Zahl der Schüler in Deutschland ist in den vergangenen Jahren um rund 5% gesunken. Gleichzeitig ist im gleichen Zeitraum die Zahl der Lehrer um 5% angewachsen. Das heißt, das wissen wir im öffentlichen Dienst, ist auch sonst die Zahl der Bediensteten natürlich in den letzten 5 Jahren, ich glaube, um gut 6% in der Größenordnung gestiegen. Und es hat natürlich auch viel mit Teilzeit zu tun, damit, dass es sich eben, gelinde gesagt, gar nicht lohnt, ein paar Stunden mehr zu arbeiten, weil dann netto kaum mehr übrig bleibt. Ne? Und ich meine, klar ist auch die Menge an Tätigkeiten, wir wollen jetzt hier nicht über Verordnungen von Bund und Ländern reden, das ist abendfüllend, aber es wird natürlich auch immer mehr. Das heißt, ich brauche auch mehr Leute. Das heißt, es ist für mich nicht nur ein Fachkräftemangel, sondern es ist vor allem ein immer mehr Aufbauen und immer mehr Menschen benötigen offenbar, hauptsächlich, weil ich eben ganz viele auch in Teilzeit, gerade im öffentlichen Dienst habe.
Also die Zahlen geben dir natürlich recht. In Deutschland gab es noch nie so viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte wie im Moment. Und klar kann man sich da natürlich auch mal die Frage stellen, warum, und das nicht nur in den Behörden, sondern eben auch in Unternehmen, immer mehr Beschäftigte gebraucht werden anscheinend.
Ja, ja, und das ist ja gerade in der Privatwirtschaft, finde ich das erstaunlich, weil ich meine, wir reden hier gerade immer von Angst vor Rezession oder gar schon stattfindender Rezession. Das heißt, es werden im Moment nicht mehr Produkte oder Dienstleistungen in der Privatwirtschaft erstellt. Das heißt, es müssten eigentlich mehr Mitarbeiter für den öffentlichen Dienst doch zu generieren sein. Na, also insofern ist das für mich irgendwie immer noch nicht ganz gelöst. Aber für mich bleibt die Grundsatzfrage, brauchen wir wirklich immer mehr Mitarbeiter oder fehlt es auch manchmal gelinde gesagt an Innovation? Da bin ich unter anderem natürlich beim Thema künstliche Intelligenz, weil ich finde, wir können uns gelinde gesagt diesen Luxus der Ineffizienz einfach schlichtweg nicht mehr leisten, weil wenn in den nächsten Jahren jetzt die geburtenstarken Jahrgänge millionenfach in Rente gehen, du hast die Zahlen eben genannt, dann werden wir mit weniger Menschen auf dem Arbeitsmarkt auskommen müssen. Oder anders gesagt, der Fachkräftemangel, den wir heute bejammern, der kommt ja erst noch.
Ja, das stimmt, aber es wird ja auch eigentlich schon eine Menge getan. Also wenn man jetzt nochmal das Stichwort Lehrkräfte nimmt, das du gerade angesprochen hast. Ja. Es gibt ja schon immer mehr Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger im System. Nur ist der öffentliche Dienst generell darauf noch nicht eingerichtet. Jemand, der Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften studiert hat, dann eben dahin zu bringen, dass er das leistet, was jemand mit Staatsexamen oder Referendariat vorher getan hat, beziehungsweise vielleicht sind da auch die Köpfe noch nicht frei genug, in Anführungszeichen. Würdest du sagen, man müsste da auch geringere Qualifikationen oder andere Qualifikationen akzeptieren?
Ja, würde ich schon sagen, wobei ich jetzt nicht das Niveau weiter runterschrauben will. Ich frage mich so, ist jede Qualifikation, sage ich mal, formell auf dem Papier notwendig? Und so funktioniert ja öffentlicher Dienst sehr häufig. Oder kann ich mir so etwas wie das, was ich im Referendariat lerne, psychologische Dinge und so weiter, kann ich mir nicht die auch im Laufe einer Arbeitszeit viel besser letztendlich erarbeiten? Also wir kennen das als Journalisten. Ich sage immer, ein Journalist, der 20 Jahre geschrieben hat, hat logischerweise viel mehr Erfahrung als jemand, der frisch anfängt. Der kann es gar nicht so schreiben. Das ist ja mit einer gewissen Logik behaftet. Und deswegen glaube ich, es hat gar nicht was nur mit Qualifikation zu tun, sondern ich glaube, wir müssen einfach schauen, trauen wir einer Person das zu, so etwas vielleicht auch nachzuholen, Umgang zum Beispiel, um beim Lehrer zu bleiben in der Schule, mit Kindern zu erlernen? Oder ist er vom Typus her jemand, der dem im Zweifelsfalle dann nicht gewachsen ist? Nur Fakt ist ja am Ende, die Menschen arbeiten halt dann nicht dort, sondern eben woanders, im Zweifelsfall eben in der Privatwirtschaft. Und da nochmal eine Zahl. Auf der einen Seite melden die Experten 1,7 Millionen offene Stellen und es gibt genauso viele Dauerarbeitslose. Also da muss es ja auch irgendwie einen Zusammenhang geben. Und wenn man sich das anschaut, finde ich, ist schon auffallend, je schlechter das Arbeitsklima und die Bezahlung, egal ob in der Behörde oder in einem Unternehmen, desto größer ist immer der beklagte Mangel an Arbeitskräften. Ich sag nur mal Restaurantbranche. Da wird schlecht bezahlt. Kaum ein Restaurant hat nicht draußen stehen, wir haben unsere Öffnungszeiten reduziert, weil wir haben keine Leute mehr oder womöglich einen Tag komplett geschlossen. Und das hat ja was damit zu tun. Ich sag mal so, der Familienvater mit zwei Kindern, je nach Region kommt er beim Bürgergeld irgendwie auf 2.400 Euro netto ungefähr. Der wird sich halt zweimal überlegen, ob er eine ähnlich bezahlte Tätigkeit annimmt, die ihn nicht erfüllt. Da sind wir bei dem, was du eben gesagt hast. Wertschätzung, Sinnhaftigkeit von Arbeit. Und die Teilzeitkraft, bei dem das Nettogehalt bei Verdopplung der Stundenzahl sich, ich sag mal, vielleicht um ein Drittel erhöht, hat eben auch wenig Anreize aufzustocken. Also wir lenken, und dabei bleibe ich halt, zu oft mit dieser Leier vom Fachkräftemangel von den eigentlichen Problemen ab.
Ja, also wo ich mitgehe, ist, dass wir auf jeden Fall einen Sektor haben, in dem Menschen tendenziell zu schlecht bezahlt werden. Wo ich nicht ganz mitgehe, ist diese Arbeitslosenthematik. Einmal sind die Zahlen bei der Agentur für Arbeit andere. Und dann wissen wir auch, dass viele Langzeitarbeitslose, also wenn man da mit den Leuten in der Arbeitsagentur spricht, dann sagen die das auch ganz klar. Viele von denen sind halt auch nicht mehr wirklich in Arbeit zu bringen. Okay, ja. Und bei den anderen weißt du ja auch nicht, die musst du ja erstmal umschulen und dann stellt sich heraus, sind die jetzt geeignet für einen Job im öffentlichen Dienst? Also ich glaube, die tatsächliche Zahl, die ist, also das Potenzial ist ein bisschen geringer, würde ich persönlich behaupten.
Okay. Ja, ja, da bin ich bei dir.
Ja, und zum Bürgergeld wollte ich noch mal ganz kurz sagen, weil immer so getan wird, als hätte man mit einem Geringverdienerjob einen schlechteren Stand als Bürgergeldempfänger ihn haben. Ich kann ja aufstocken. Ich weiß, es ist keine ideale Lösung, aber wenn ich aufstocke, habe ich am Ende mehr Geld als ein Bürgergeldempfänger, weil eben mein Gehalt in Teilen nicht abgezogen wird. Also ein Teil von meinem Gehalt wird abgezogen, ein Teil nicht. Und am Ende komme ich halt mit mehr Geld raus. Und bei den Gehältern, über die wir da reden, macht das halt für die Leute schon einen Unterschied.
Ja, ja, da bin ich bei dir. Es gibt glücklicherweise Möglichkeiten zum Aufstocken, die aber mitunter, dann sind wir wieder beim ganzen Bürokratiethema und da hat das natürlich immer was auch mit nackig machen gegenüber Behörden zu tun, muss ich nachweisen. Also ideal finde ich es nicht, sagen wir es mal so.
Wobei ich das als, nee, das stimmt, aber das muss ich ja als Bürgergeldempfänger tatsächlich auch. Aber da hast du schon recht. Aber wo ich auf jeden Fall deine Aufforderung aus dem Leitartikel jetzt sehr gut nachvollziehen kann, ist, wir brauchen bessere Chefs, wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen, wir brauchen besonders halt auch effizientere Arbeitsabläufe.
Und weil wir gerade über Geld sprachen, ich glaube, wir haben auch ein Stück weit zu lange so an dieser Vorstellung Zeit gegen Geld festgehalten. Ne? Auch das muss irgendwie vielleicht mal endlich vorbei sein. Da sind, ja klar, früher sind Mitarbeiter für mehr Gehalt auf die Straße gegangen. So, was machen sie heute? Sie kündigen, sie wechseln zum anderen Unternehmen, zu einer anderen Behörde. Das heißt, sie sind eben nicht vom Markt verschwunden, aber arbeiten woanders. Entschuldigung, es soll jetzt keine Anspielung auf ein Habeck sein.
Ja, beim Thema Geld bin ich da schon bei dir. Also wenn man jetzt zum Beispiel guckt, 40% der Deutschen sind in irgendeiner Form ehrenamtlich tätig, also durchaus dazu bereit, ohne Bezahlung zu arbeiten. Mhm. Sie machen das aber eben nur so lange, wie diese Tätigkeit für sie halt auch einen Sinn ergibt, ihr Handeln also quasi positive Folgen erbringt. Ja, und obwohl die Arbeit nicht vergütet wird, wird sie als persönliche Bereicherung wahrgenommen an der Stelle. Also freiwilliges Engagement erfüllt ein Sinnbedürfnis. Und genau das erwarten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heute eben auch von ihrem Arbeitsplatz.
Ja, sehe ich genauso. Vor allem liegt darin, glaube ich, auch für Arbeitgeber, auch für Behörden in diesem Wissen eine riesige Chance. Weil, ich meine, wer zum Beispiel über das Ehrenamt verschiedene Dinge tut, der kann seine Arbeit am Ende auch besser reflektieren, hat einen differenzierteren Blick auf seine Tätigkeiten, kann ein breiteres Repertoire an Problemlösungsstrategien darauf zurückgreifen. Und deswegen meine These ja ohnehin immer, Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, sind häufig auch die besseren Arbeitnehmer.
Ja, aber nun sind es eben auch genau diese Menschen, die eben erwarten, dass sie die Zeit haben, dieses Ehrenamt eben auch gewissenhaft auszufüllen. Und Studien zeigen auch, dass sowohl Unternehmen und Behörden als auch ihre Angestellten von der Reduzierung der Wochenstundenzahl profitieren würden. Es ist längst belegt, dass durch die Reduktion der Arbeitszeit eben die Produktivität nicht runtergeht, sondern ganz im Gegenteil sich sogar noch steigern lässt.
Ja, ja, das stimmt. Und gerade beim Ehrenamt, da müssen wir es vielleicht auch manchmal nur mit Leben füllen, weil in Anzeigen sehe ich es ja ganz häufig bei den Städten. Unten drunter steht dann klein noch ein Engagement, zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr ist erwünscht. Ja, aber da muss ich natürlich entsprechend auch die Möglichkeiten schaffen, dass das auch vereinbar ist am Ende. Rechtlich auch da ist vieles geregelt. In der Praxis sieht es halt mitunter manchmal anders aus, wenn gerade Meeting mit dem Chef ist und die Feuerwehr hat nun mal einen Einsatz. Ja, dann muss er halt auch raus können. Ne? Sonst bringt das alles nichts. Also ich glaube, was ich damit sagen will, ist diese Zeitenwende bei den Arbeitsbedingungen, die müssen wir einfach auch ein Stück weit leben und lernen und vielleicht müssen Vorgesetzte einfach auch stärker noch verstehen, sowohl in der Privatwirtschaft als auch im öffentlichen Dienst, dass sich eben dieses Verständnis von Arbeit und das kristallisiert sich ja in unserem Gespräch jetzt auch heraus, einfach in den letzten 10, 15 Jahren wirklich komplett umgekrempelt hat. Wir sind nicht mehr in dieser Zeit 2010, wo es dann Hartz-IV-Reformen gab, jetzt Agenda 2010 hieß das ja, also zur Jahrtausendwende. Das ist eine ganz andere Situation heute und ich glaube, dass da vielleicht öffentlicher Dienst manchmal etwas langsamer in der Umsetzung ist, als das vielleicht Privatwirtschaft ist. Da ist vielleicht noch ein Ticken zu tun und noch ein bisschen Luft nach oben, sagen wir es mal so.
Ja, das könnte wahrscheinlich sein. Wobei, ich glaub, gerade beim Ehrenamt ist da eben auch das Mindset im öffentlichen Dienst vielleicht sogar ein bisschen besser, weil man eben ja auch so viel mit Ehrenamtlichen selber zusammenarbeitet.
Ne? Ja, hoffe ich.
Ein Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, vielleicht auch eher ein Randaspekt. In den letzten Jahren setzen Kommunen auch immer mal wieder auf Headhunter. Mhm. Zum Beispiel die Stadt Frankfurt hat das gemacht und 50.000 Euro investiert. In Wiesbaden werden auch immer wieder Headhunter eingesetzt, um Stellen über längere Zeit auf, also wenn sie Stellen auf längere Zeit nicht besetzt kriegen anders. Genau. Und die Erfahrungen sind aber eher nicht zufriedenstellend. Auch die Stadt Gießen hat sich da schon negativ geäußert. Headhunter könnten sowieso nur den Kontakt herstellen. Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich dann eh nochmal bei der Stadt ganz normal bewerben, weil eben diese rechtliche Anforderung der besten Auslese verlangt ist und deshalb eben dieser ganz typische Prozess trotz Headhunter nochmal durchlaufen werden muss.
Ja. Wobei diese besten Auslese auch immer für mich so ein bisschen eine Frage ist, was sind da genau die Kriterien? Finde ich auch nochmal ein ganz spannendes Thema am Rande. Aber ehrlich gesagt, ich bin da auch kein großer Freund von. Also ich habe mich auch immer wieder gewundert, wenn Kommunen da auf Headhunter gesetzt haben. Ich habe bisher, mögen sich gerne Städte melden, die sagen, doch, wir waren erfolgreich. Ich habe bisher wenige gehört, die sagen, das machen wir jetzt immer so. Sonst war fast immer eigentlich ein Versuch. Insofern vielleicht im Zweifelsfalle erstmal die Hände davon sein lassen. Oder ich sag mal, vielleicht in besonderen Ausnahmefällen. Gibt ja manchmal vielleicht so spezialisierte Jobs, wo man sagt, den kriege ich auf dem Markt nicht. Den kann ich sonst nicht ansprechen. Da mag das vielleicht eine Chance sein. Aber meine Erfahrung ist eher, naja, man findet über so einen Headhunter auch nicht unbedingt die Besten, sondern die, die man besonders, ja, ich sag mal, teuer anbieten kann. Das ist einfach Teil des Geschäftsmodells.
Ja, bin gespannt, ob sich da jemand meldet, der vielleicht positive Erfahrungen gemacht hat. Aber ansonsten würde ich auch sagen, wahrscheinlich bleibt es ein Randthema. Ja, bleibt aber noch ein Tipp, den wir mit unserem sachkundigen Einwohner in der nächsten Folge auch sicher nochmal besprechen werden. Stichwort Offboarding. Wir hatten dazu in der Kommunal vor kurzem auch einen Artikel und unser Referent hat auch ein Webinar zum Thema gegeben. Was verbirgt sich denn dahinter eigentlich?
Ja, kleiner Spoiler, das wird uns Christian Burgert sicherlich beim nächsten Mal ein bisschen genauer erzählen. Die Idee ist, ich sag mal so, dieses niemals geht man so ganz oder nichts mit Entschuldigung, auf Freunde bleiben oder so. Ne? Es kommt eben einfach auch immer mal vor, dass sich Kollegen verändern wollen. Da ist der Wohnortwechsel für die Liebe, die neue Herausforderung, der Arbeitgeber nebenan, der vielleicht doch eine bessere Entgeltgruppe anbieten kann. Und wenn das ein Mitarbeiter ankündigt, dann verhalten sich Arbeitgeber, auch Kommunen, naja, manchmal so ein bisschen wie der verlassene Ehepartner. Ne? Das kennst du. Man ist beleidigt, weil man zurückgewiesen will, fühlt sich ausgenutzt. Also nur, ich glaube, auch da geht's darum, und das kann uns Christian Burgert beim nächsten Mal sicherlich noch ein bisschen plastischer erklären, eine Kündigung ist ja irgendwie auch eine Chance für eine Kommune. Also wenn ich beispielsweise jemanden habe, einen Mitarbeiter, wird dann Erfahrungen in einer anderen Kommune sammeln und wenn ich den dann mit einem qualifizierten Offboarding erreiche, naja, wer weiß, in 5 Jahren kommt er vielleicht als die neue Führungskraft zurück, eben weil ihm die Stadt in guter Erinnerung geblieben ist.
Genau, oder die Person empfiehlt die Stadt eben ihren Bekannten oder Familienmitgliedern weiter.
Ja, unbedingt, genau.
Ja, das sollten wir auf jeden Fall mit unserem sachkundigen Einwohner in der nächsten Folge nochmal vertiefen, würde ich sagen.
Das machen wir dann. Unsere Podcasts erscheinen ja immer am letzten Mittwoch im Monat, also das nächste Mal am 27. November 2024. Da bin ich übrigens dann gerade frisch aus dem Urlaub 2 Tage zurück.
Ah, wo geht's denn hin?
Es geht in die USA. Ab dem Tag der Präsidentenwahlen bin ich da und ja, zugegeben sehr gespannt, wie das Offboarding von Joe Biden vonstatten gehen wird.
Wir sprechen aber dann vielleicht doch besser über das Offboarding in deutschen Kommunen, würde ich sagen.
Einverstanden, ja, bitte.
Ja, dann bleibt mir noch der Hinweis, Glocke aktivieren, Podcast abonnieren und je nachdem, auf welcher Plattform Sie unterwegs sind, gerne auch die Folgen kommentieren.
Also unbedingt beteiligen, davon lebt nämlich dieser Podcast. Das war's, die ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Wir hören uns am 27. November. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie hören.
Tschüss, bis in 4 Wochen.
Spannende neue Einblicke. Das war Kommunalperspektive, die ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Jetzt monatlich überall, wo es Podcasts gibt.